Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben. Heute ist Freitag, der 28. Oktober 2016. Ein wunderbarer, milder, leuchtender Herbsttag. Wie ein Frühlingstag, so mild, so leuchtend. Ja. Ein wunderbarer, leuchtender Herbsttag ist draußen zu Ende gegangen, aber hier erwartet uns auch etwas Leuchtendes. Sie, die hier in den Saal der Arbeiterkammer in Feldkirch gekommen sind, und Sie, die zu Hause oder wo immer das Video dieses Abends anschauen. Denn unser heutiges Thema ist die Gelassenheit. Genauer gesagt, dieses kleine rote Buch von Wilhelm Schmid, Gelassenheit, was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Ein Thema, das besonders im Herbst des Lebens sehr wichtig wird, das aber auch früher schon, etwa in der Lebensmitte, wichtig werden kann. Was ist mit Gelassenheit gemeint und was versteht man darunter? Eine ganz einfache Definition, die auch in diesem Büchlein steht, ist folgende. Man kann Gelassenheit verstehen als relatives Freisein von Unruhe. Relatives Freisein von Unruhe. Und dieses Freisein von Unruhe hat weder mit Gleichgültigkeit noch mit Gefühllosigkeit zu tun. Die Unruhe kommt ja vor allem von Sorgen und Ängsten, die uns plagen, und von Wünschen und Ansprüchen, die uns narren. Gelassenheit ist verständlicherweise eine wichtige Eigenschaft, eine Ressource, die das Leben leichter und reicher macht. Das bestätigt auch der Psychotherapeut und Psychiater, Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller. Er sagt, Gelassenheit gilt als erstrebenswerteste Fähigkeit zur Bewältigung der Lebensprobleme. Deshalb, sagt er weiter, möchten alle Psychotherapierichtungen, so unterschiedlich sie auch sind, ihre Patienten zur Gelassenheit befähigen. Mit diesem Buch haben Sie, geschätzter Herr Professor Schmid, nicht nur einen zentralen Nerv einer alternden Gesellschaft getroffen, sondern darüber hinaus ein zentrales Sehnsuchtsthema einer Hektomatikwelt, in der sich ganz viele Menschen getrieben, gehetzt, gejagt, geängstigt, gestresst fühlen, eben voller Unruhe und deshalb gerne wissen würden, wie finde ich Gelassenheit, wie finde ich zu dieser Gemütsverfassung des relativen Freiseins von Unruhe? Das fragt sich Wilhelm Schmid auch selber. Das gefällt mir, wenn sich ein Autor nicht als allwissender Guru aufspielt oder hohe Ideale proklamiert, die er selbst nicht lebt, sondern wenn er schreibt, und Sie schreiben das im Vorwort, ich bin nicht im Besitz der Gelassenheit, aber sie scheint mir erstrebenswert, um ein schönes Leben führen zu können. Und es gefällt mir auch, wenn Sie als einer der führenden Philosophen der Lebenskunst schreiben, die Lebenskunst ist seit langem mein Thema, nicht weil ich sie habe, sondern weil ich sie brauche. Zur Lebenskunst gehören für Wilhelm Schmid ein bewusst geführtes Leben, bewusst, nicht unbewusst sich treiben lassen, Besinnung, also innehalten und nachdenken von Zeit zu Zeit, die immer neue Orientierung im Denken und das Aufbrechen von Monokulturen von Deutungen, denn sie gefährden das Leben. All diesen Punkten versucht die Reihe Wissen fürs Leben auch immer wieder gerecht zu werden. Und deshalb freue ich mich so, dass Sie heute, das ist die 90. Veranstaltung, hier unser Gast sind in der Arbeiterkammer in Vorarlberg. Noch ein paar Worte zu diesem kleinen Büchlein, das muss ich unbedingt noch anbringen. Es ist vor 2,5 Jahren erschienen und es wurde zu einem sagenhaften Erfolg. Es steht seit seinem Erscheinen bis heute ununterbrochen auf der Spiegel-Bestsellerliste, davon 18 Wochen lang auf Platz 1. Es war in Deutschland in den Jahren 2014 und 2015 das Jahresbestseller-Sachbuch Nummer 2. In Deutsch ist das Buch Gelassenheit bereits in der 20. Auflage erschienen und es wurde in viele Sprachen übersetzt: Dänisch, Koreanisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Katalanisch, Slowenisch, Englisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Französisch, Türkisch. Weitere werden folgen, da bin ich sicher. Deshalb bin ich sehr froh und dankbar, dass Sie als Autor dieses Bestsellers heute uns Ihre Sicht von Gelassenheit näher bringen. 2,5 Jahre habe ich auf diesen Veranstaltungstermin gewartet, gemäß meinem Wahlspruch: alles gibt sich und alles fügt sich und erfüllt sich, muss es nur erwarten können. So ist es. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wo waren Sie am 26. April 2013? Das wissen Sie nicht mehr? Das habe ich mir schon gedacht. Denn da hat sich fern von Ihnen an diesem Tag ein Drama abgespielt. Das war nämlich mein 60. Geburtstag. Und Sie waren hier, deswegen konnten Sie mir auch nicht helfen. Denn ich dachte mir, da mache ich mir einen schönen Tag. Ist ja eine tolle Sache, 60 zu werden. Das kann man auch mal feiern. Und erstmal ich für mich, gut essen, Kaffee, Kuchen, was man als älter werdender Mensch eben so macht. Und mit 60 wird man langsam älter. Das wusste ich schon. Und dann noch mit der Familie ausgehen und feiern. Aber schon Gongschlag Mitternacht zu meinem 60. Geburtstag, Gongschlag Mitternacht, die Glocke hat geschlagen und mir wurde übel. Gottes Willen, was war mein Leben? Fiel mir plötzlich ein. Was hast du bisher in deinem Leben gemacht? Was hast du dir vorgenommen? Was davon hast du verwirklicht? So gut wie gar nichts. Was glaubst du, wie viel Zeit dir noch bleibt für die vielen Vorhaben, die du noch hast? Selbst wenn du jetzt loslegen würdest, voller Kraft, was du sowieso nicht mehr kannst, aber selbst dann, wenn, hättest du gar keine Chance, weil das kriegst du nicht mehr hin in der verbleibenden Lebenszeit von, sagen wir mal optimistisch, noch 30 Jahren. Was kann man schon machen in 30 Jahren? Das hat mir nicht nur diesen Tag versaut, das hörte auch nicht mehr auf. Ich stürzte wirklich in eine Depression, wie ich sie lange, lange nicht mehr gekannt habe und war ratlos. Ein paar Wochen darf das ja dauern, so eine Depression, das ist in Ordnung. Aber dann war mir klar, jetzt muss ich aber langsam wieder raus, sonst grabe ich mich da ein. Wie komme ich raus, habe ich mich selber gefragt, man unterhält sich ja mit sich ganz gut normalerweise. Und meine Antwort war: du brauchst Gelassenheit. Rückfrage an mich selber: und wie kriegst du die? Antwort: schau dich um. schau mal, ob nicht irgendwo ein gutes Beispiel ist. Also, ich habe mich umgeschaut, da war nichts. Da fiel mir Gott sei Dank noch ein, meine Mutter. Die war zu dem Zeitpunkt schon gestorben, hochbetagt mit 88 Jahren. Aber so gut die letzten 20 Jahre ihres Lebens war das ein Musterbeispiel an Gelassenheit. Und ich möchte sagen Heiterkeit und geradezu Zärtlichkeit. Meine Mutter, ich glaube, Sie kannten meine Mutter nicht, aber die war die Jahrzehnte vorher das genaue Gegenbeispiel dafür. Aus guten Gründen. Die hatte nicht ein, zwei Kinder, wie es heute so üblich ist. Die hatte 6. Und die hatte nicht einen Job, wo sie morgens hinging und abends wieder zurückkam, sondern die war mit meinem Vater zusammen Bäuerin, also machte den Bauernhof, mit Kühen. Und das waren noch nicht die gut erzogenen Kühe von heute, die den Stall selber managen. Die stellen sich an in Reihe und Glied, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen auf einem Bauernhof von heute, stellen sich an zum Melken, dann kommt die automatische Melkvorrichtung. Das genießen Sie, weil es wird dabei auch tüchtig massiert. Und nach dem Melken gehen Sie noch eine Süßigkeit abholen und dann gehen Sie noch aufs Klo, putzen sich den Hintern. Gut, das macht auch ein Roboter. Der Roboter räumt auch die Hinterlassenschaften weg. Der Bauer sitzt heute gemütlich zu Hause. Neben dem Fernseher hat er noch weitere Bildschirme und da drauf sind die Daten der Kühe. Und da kann er genau sehen, ja, also läuft alles wie geplant. Die Kühe und der Bauer oder die Bäuerin sehen sich noch einmal die Woche, damit man den Kontakt nicht ganz verliert. Damals hieß Bauernhof, 365 Tage im Jahr musste man präsent sein und morgens melken und abends melken und Futter holen und Futter rein und Stroh und Mist abräumen und dergleichen. Also kein Grund für Gelassenheit bei meiner Mutter. Und die letzten 20 Jahre war das so völlig anders, gegensätzlich, das fiel mir auf. Und ich dachte mir, Gott sei Dank, sehr früh, dafür wird man ja Philosoph, dass man sich ab und zu was denkt. Ich dachte mir sehr früh, geh so oft wie möglich nach Hause, sei zusammen mit deiner Mutter. Es war sehr schön, sich mit ihr zu unterhalten. Sie, die sich nie groß unterhalten hat, hat jetzt viele Familiengeschichten zum Besten gegeben. Ich habe sie auch aufgeschrieben, das ist ja mein Job, schreiben. Und habe mir gedacht, schau ihr über die Schultern, wie sie das macht. Du wirst es vielleicht mal gebrauchen können. Jetzt war es soweit. Also, was hat meine Mutter gemacht, dass sie so gelassen geworden ist? Das wird zu den Schritten gehören, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Natürlich erschöpft sich das Dasein eines Philosophen nicht darin, der Mutter über die Schulter zu gucken, obwohl das für Philosophen sehr wichtig ist. Schon in den frühen Anfängen war das so. Auch Sokrates hat seiner Mutter über die Schulter geguckt. Seine Mutter war Hebamme, dann war für Sokrates klar, ich werde auch Hebamme. Geht das für Männer? Das müsste man mal gendern. Da müsste mal eine Quote her. Also Sokrates ist Hebamme geworden, allerdings nicht für Menschenkinder, sondern für Menschengedanken. So hat er seine Arbeit immer bezeichnet. Ich bin Hebamme für Gedanken von Menschen. Ich helfe Menschen, Gedanken zu gebären. Maioitikä heißt das auf Griechisch, Geburtshilfe, Kunst. Und so hat die Philosophie ihren Anfang genommen. Insofern lag ich also völlig richtig, indem ich meiner Mutter über die Schultern geguckt habe. Aber ich muss natürlich auch noch in der Philosophiegeschichte mich kundig machen. Haben frühere Philosophen schon sich mit Gelassenheit befasst? Klar, seit den Anfängen der Philosophie ist das ein Standardthema. Im alten Griechenland war der Ausdruck, den Epikur dafür gefunden hat, Ataraxia. Das ist das, was der Herr Köp gerade schon erwähnt hat. Übersetzt heißt das nämlich frei sein von Unruhe. So ein typischer philosophischer Ausdruck. Die müssen sich ja immer kompliziert ausdrücken. Also doppelte Verneinung. Frei von Unruhe. Kann man da nicht einfach sagen, Ruhe? Ist doch einfacher. Ja, ist aber nicht gemeint. Ruhe ist noch was anderes. Ruhe erreichen wir in unserem Leben, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Ruhe haben wir, wenn wir tot sind. Vorher darf noch ein bisschen Unruhe sein. Also frei sein von zu großer Unruhe, das ist gemeint mit diesem Begriff Ataraxia. Kann Ihnen das Geheimnis verraten, warum dieses kleine Buch Gelassenheit rot ist? Wir haben nichts an so einem Buch ist Zufall, kann ich Ihnen versichern. Wirklich nichts. Kein Wort, kein Satzzeichen, nicht mal die Umschlagfarbe, nicht die Umschlaggestaltung. Alles wohl überlegt. Also wir haben im Verlag zu gegebener Zeit überlegt, wir müssen jetzt die Umschlagfarbe festlegen. Was ist die Farbe der Gelassenheit? Was würden Sie sagen, was ist die Farbe der Gelassenheit? Wir tippten auf grün. Also wurde der Umschlag grün und es sah schlimm aus. Ich weiß nicht warum, aber das war nicht die Farbe der Gelassenheit. Keiner sagte, das ist Gelassenheit. Also, auf dem Computer kann man ja gleich neu einfärben, machten wir es hellblau. Hellblau, grausam. Das weiß gar nicht, was man da zu sagen soll. Gelassenheit, wie sie mir vorschwebte, war das jedenfalls nicht. Also kein Problem, wir machen es lila. Oh, da kamen wir ganz stark ins Gehege des Neuen Testaments. Das ging also auch nicht. Das sah so religiös aus. Das war ja auch nicht gemeint. Also machen wir es rot. Und rot passte. Und zwar deswegen, weil diese Gelassenheit, jedenfalls die mir vorschwebt, eben noch sehr lebendig und voller Bewegung sein soll und nicht identisch mit Ruhe. Ruhe wäre vielleicht hellblau gewesen. Jetzt hatten wir also auch den tiefen philosophiegeschichtlichen Bezug. War nur noch zu klären, woher kommt eigentlich das Wort? Das ist immer eine wichtige Frage, weil wenn man den Wörtern nachgeht, auch an den Wörtern ist nichts Zufall. Wir wissen nur meistens nicht, woher genau kommen die Wörter. Also ich meine, wir wissen schon, das kommt auf den 12. oder 13. Jahrhundert oder sowas, wie bei der Gelassenheit. Aber wer hat dieses Wort genau gemacht? Jedes Wort hat irgendwann ein Mensch geprägt. Aber die Autorschaft ist dann sofort flöten gegangen. Das geschieht bis heute. Sie wissen, die Jugend ist sehr kreativ in neuen Worten und die stehen dann auch im Jugendduden oder wie der heißt. Aber da steht niemals dabei, Urheber Max aus Aibling, der es wahrscheinlich war, aber niemand weiß es. Es hat sich halt rumgesprochen, es hat anderen gefallen, es schien ihnen ein treffender Ausdruck zu sein und so machen Worte dann Karriere. Woher kommt die Gelassenheit? Diese Autorschaft kennen wir. Das war Meister Eckhart. Das war ja schon zu vermuten. Meister Eckhart war ein sehr kreativer Mystiker. Er hat aber nicht viel gemacht an diesem Wort. Er hat eine Klitzekleinigkeit gemacht. Das Verb lassen war schon da. Er hat es zum Substantiv gemacht. Und darin steckt viel Wahrheit der Gelassenheit. Gelassenheit kommt von lassen. Wenn wir es schaffen zu lassen, dann werden wir gelassener. Wenn wir es zum Beispiel schaffen, es zu lassen, unseren Partner zu verändern, werden wir gelassener und der Partner auch. Wenn wir es schaffen, Erziehung bleiben zu lassen, tut das den Kindern gut und uns auch. Gut, das glauben Sie mir nicht, das stimmt ja auch nicht für Eltern, aber für Großeltern stimmt's. Das ist der Job der Großeltern, Erziehung zu lassen. Und genau deswegen haben die so großen Einfluss auf die Kinder. Weil sie ahnen, hier wird mir nichts zwangsweise beigebracht, hier lerne ich mit Freude, weil es einfach gut tut. Das war also die kleine Vorarbeit und dann konnte es losgehen. Ich habe 10 Schritte zur Gelassenheit gefunden. Ich hatte nicht vor, ein Buch darüber zu schreiben. Ich hatte nur vor, mich zu retten. Und das ist mir gelungen. Was daraus hervorgeht, dass ich hier bin, also ich habe es überlebt. Und dann dachte ich mir, na, wenn es bei dir schon einigermaßen fruchtet, dann schreib es auf und biete das auch anderen Menschen an. Und dass das anderen Menschen in solchem Maße gefällt, ist, glaube ich, ein Beweis dafür, dass wirklich was drinsteht. Denn ein Buch hat nur dann Erfolg, wenn Menschen es lesen und weiterempfehlen. Wenn da nichts drin steht, wird es niemand weiterempfehlen. Dann läuft ein Buch sich sehr schnell tot. Ein erster Schritt auf dem Weg zur Gelassenheit besteht darin, sich Gedanken zu den Phasen des Lebens zu machen. Was macht daran gelassen? Dass wir sehen, in welcher Phase wir sind. Und uns Rechenschaft darüber ablegen, was sind die Besonderheiten dieser Phase. Denn dann können wir diesen Besonderheiten gerecht werden, entsprechend unserer Phase leben. Und das macht gelassener, als wenn wir gegen unsere Phase leben. Was ziemlich viele Menschen tun, es jedenfalls versuchen. Also wenn sie, sagen wir mal, in der zweiten Phase sind, so um die 30, aber reifer erscheinen möchten, sich die Haare grau färben lassen. Dann erscheint man reifer. Also der muss schon ziemliche Erfahrung haben, den können wir direkt zum Sparkassendirektor machen. Das ist nicht verboten, das ist erlaubt. Das Einzige, was nicht möglich ist, ist, die Phase wirklich zu wechseln. Ich kann nur mir was vormachen. Ich kann nicht mal anderen was vormachen, weil andere durchschauen das sofort. Umgekehrt geht auch, wenn ich 50 bin und die grauen Haare kündigen mein Älterwerden an, kein Problem, dann lasse ich mir die Haare schwarz färben. Dann schaue ich schon gleich 20 Jahre jünger aus. Aber auch hier gilt, dir kannst du das weismachen, anderen Menschen kannst du nichts vormachen. Auch Berlusconi hat es nicht geschafft, Menschen zu täuschen über seine wahren Verhältnisse. 4, 5 Phasen lassen sich ausfindig machen, die jede für sich sehr, sehr typisch ist und der wir gerecht werden sollten. Jede Phase so etwa ein Vierteljahrhundert. Also die erste Phase von 0 bis 25 ist die Möglichkeitsphase des Lebens. Man könnte auch jahreszeitlich sagen, es ist der Frühling des Lebens, wo das Leben erst aufblüht. Möglichkeitsphase, weil das Typische dieser Phase ist, dass Menschen, junge, kleine, dann junge Menschen, sich überhaupt erst Möglichkeiten schaffen fürs Leben. Wie schafft man sich Möglichkeiten? Das geht ganz einfach und das muss man den kleinen und jungen Menschen auch nicht beibringen, das machen sie ganz von selber. Die kommen mit diesem Wissen auf die Welt. Möglichkeiten erschließt man, indem man spielt. Spielen ist die wichtigste Tätigkeit eines jungen Menschen bis gut 25 plus minus. Spielen mit allem. Erst im Sandkasten, dann im erneuerten Sandkasten, der heißt Internet. Eltern werden da nervös. Glauben Sie nicht, dass ich das Problem nicht kenne? Ich habe 4 Kinder, 3 davon sind im Internet groß geworden. Und ich kann Ihnen versichern, sind normale menschliche Wesen geworden. Dazu gibt es mittlerweile auch statistische Untersuchungen der Soziologen, der Psychologen, die deutlich machen, das geht in fast allen Fällen gut. Ist nicht so, dass die alle Verbrecher werden, weil sie schlimme Spiele spielen. Ja, die wenigen Ausnahmen gibt es, aber die gibt es übrigens auch bei denen, die aus dem Sandkasten kommen. Insofern nichts Neues unter der Sonne. Lassen wir sie spielen. Und selbstverständlich dann auch spielen noch mit Beziehungen. Na gut, da ist die junge Generation vielleicht heute teilweise anders. Ich habe mal zu meinen Kindern in der fraglichen Zeit gesagt, ihr müsst da jetzt nicht zusammenbleiben. Ihr könnt ruhig noch ein bisschen rumprobieren. Dann hörte ich, Papa, du mit deinen alten Ansichten. Oh, so ändern sich die Zeiten. Unsere Eins hat zu dem Zeitpunkt was ganz anderes gehört. Kannst du jetzt nicht mal langsam dich festlegen? Schon mit 20. Dann kommt die große Veränderung. 25 plus minus, spätestens bis 30 ist sie vollzogen. Sie geschieht mit den jungen Menschen. Da müssen wir gar nicht groß von außen rein regieren. Die jungen Menschen spüren, jetzt geht's aber zur Sache. Die zweite Phase ist die Wirklichkeitsphase des Lebens. Sozusagen der Sommer, wo nun es darum geht, wirklich was auf die Beine zu stellen. In den relevanten Lebensbereichen. Die wichtigsten Dinge des Lebens auf den Weg zu bringen. Beziehung, Familie, wenn Familie, aber das sind immer noch die meisten. Karriere. Und zwar gleichzeitig. Und dafür stehen ganze 25 Jahre zur Verfügung. Das geht nicht vorher, das geht nur mit einer gewissen Mühe, wenn überhaupt noch nachher. Einen neuen Beruf können Sie auch mit 50 selbstverständlich noch anfangen. Sie können auch neu studieren mit 50. Die Frage ist nur, ob Sie da noch große Karriere machen werden. Für Sie ist es selbstverständlich wichtig, aber nicht mehr dafür, sich ein Leben zu bauen. Parallel und so wichtige Dinge, da bleibt keine Zeit mehr über. Und das heißt, es gibt Stress. Das ist die Stressphase des Lebens. Das ist nicht neu im Unterschied zu dem, was viele junge Menschen heute denken. Um Gottes Willen, was tut uns der Staat alles an? Der Staat tut heute den Menschen viel an. Statt ihm Danke zu sagen für das, was er uns leistet, klagen wir ihn an, was er uns alles antut. Er fordert uns ab, parallel Kinder und Karriere. Wie war das eigentlich bei meinen Eltern? Parallel Kinder und Karriere. Und zwar nicht mit Wochenende und Urlaub, sondern das ganze Jahr hindurch und Jahrzehnt für Jahrzehnt. Und die ersten 2 Kinder im Zweiten Weltkrieg. Und dann die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die nicht lustig war. Also, Stress ist nicht neu. Es gab noch ganz andere Formen von Stress. Insofern dürfen wir heute eher sagen, Zeiten haben sich gemäßigt. Ich weiß, den meisten erscheint das nicht so, aber es ist so. Gelassen können wir in der Stressphase des Lebens am besten dann sein, wenn wir einsehen, dass wir nicht gelassen sein können. Und wenn wir uns vor Augen führen, sei getrost, diese Phase geht vorüber. So ungefähr mit 50 ist es rum. Dann kommt die große Kehrtwende des Lebens. Der Umbau des ganzen Menschen fürs Älterwerden, das dauert gut 5 Jahre plus minus. Man nennt es Midlife Crisis, man nennt es Wechseljahre, denn alles wird anders, der Körper wird anders. Streng genommen, ich sage es ungern, aber Philosophen sollen die Wahrheit sagen, streng genommen wird der Körper gar nicht umgebaut. Er wird ab jetzt rückgebaut. Und die Seele wird umgebaut, hängt ab von Hormonumstellungen. Die feurigen Gefühle, wie sie mal da waren, sind nicht mehr so. Sie beruhigen sich, die unterschiedlichsten feurigen Gefühle. Das gefällt nicht allen, aber es geschieht. Und die Gedanken werden auch noch umgebaut. Denn in der Stressphase des Lebens haben alle gelernt, schau immer nur nach vorn. Das ist auch in Ordnung. Das soll so sein für jüngere Menschen. Aber ab 50 bemerken sie, dass sie immer häufiger rückwärts schauen. Sie zwingen sich dazu, vorwärts zu schauen, weil so ist es doch richtig. Das hört man doch in der ganzen Zeit um sich herum. Schau immer nur nach vorn. Aber zu den Eigenarten der dritten Phase gehört, zurückzuschauen. Wir werden also gelassen in der dritten Phase, wenn wir nicht mehr nach vorne schauen, sondern es uns erlauben, rückwärts zu schauen. Rückwärts, was ist denn da? Naja, da ist das abgelebte Leben. Das sind Erinnerungen. Das sind Menschen, die auf der Strecke geblieben sind. Eventuell, weil wir sie gerempelt haben oder weil wir sie vergessen haben oder verletzt haben und selbstverständlich umgekehrt auch. Die dritte Phase ist eine interessante Phase. Von 50 bis ungefähr 75, das allmähliche Älterwerden, das für die allermeisten Menschen heute in unserer Kultur sehr verträglich abläuft und eine sehr schöne Zeit sein kann. Ich möchte sagen, der Frühherbst, der Spätsommer und Frühherbst des Lebens mit diesen wahnsinnsschönen Farben, die wir zurzeit draußen sehen, Gold, Rot, herrliche Zeiten. Das Leben ist nicht mehr so ernst, denn wir müssen uns jetzt nicht mehr fragen, was wird aus dir mal werden? Es ist was aus uns geworden und wenn nicht, ist es jetzt auch zu spät. Und es schließt sich an die vierte Phase des Lebens, Phase des gesteigerten Älterwerdens, wo die einen immer noch sehr verträglich älter werden, und die anderen nicht mehr so verträglich. Es trennen sich also die Gruppen und wir wollen selbstverständlich zur ersten Gruppe gehören. Das können wir nicht absolut bestimmen, aber wir können es wahrscheinlicher machen. Womit? Mit 5 wichtigen Dingen, die wir beachten. Möglichst frühzeitig, aber auch mit 50 und auch noch mit 60 kann man damit anfangen. Auch noch mit 70. Erstens viel Bewegung, zweitens viel Bewegung und drittens viel Bewegung. Das sagt nicht nur der Philosoph, das sagt Ihnen auch Ihr Hausarzt, hundertprozentig. Das ist das A und O, gibt genügend viele Studien mittlerweile dazu, um sich da sicher sein zu können. Und viertens gute Ernährung. Es ist nicht egal, was wir zu uns nehmen, denn das wird im Körper angebaut, was wir zu uns nehmen. Das rutscht nicht einfach so durch. Und fünftens, gute Beziehung. Also möglichst verlässliche, vertrauensvolle Beziehungen, eine oder mehrere. Auch dazu gibt es reichhaltig Studien mit sehr vielen Menschen über sehr lange Zeit, die das eindeutig zeigen. Menschen in guten Beziehungen werden älter und sie werden verträglich älter. So einfach ist das eigentlich. Also ein erster Schritt, sich Gedanken machen über die Phasen des Lebens, um sich einordnen zu können. Und in einem zweiten Schritt, Gedanken machen zu diesen Phasen des Älterwerdens im engeren Sinne. Was sind die Besonderheiten dieses Älterwerdens im engeren Sinne? Diese Besonderheiten konzentrieren sich in einem einzigen kleinen Wort. Wenn wir dieses kleine Wörtchen kennen, dann wissen wir, was es auf sich hat mit dem Älterwerden und wir können darauf antworten und können diese Phasen gelassen leben. Das Wörtchen heißt noch. Ich hörte es zum ersten Mal an meinem 60. Geburtstag. Das trug zu meinen Depressionen bei. Vielleicht haben das Menschen vorher schon zu mir gesagt, aber ich habe es nicht gehört. Ab diesem Tag habe ich es gehört. Sie sehen ja noch gut aus für Ihr Alter. Sie sind ja noch fit. Eigentlich nette Komplimente, für die man Danke sagen sollte. Aber ich habe nicht gehört, Sie sehen gut aus, Sie sind noch fit, Sie sind fit, sondern ich habe gehört, noch. Und das ist furchtbar. Noch? Wie lange noch? Kommt automatisch der Gedanke. Dann stehe ich an der Supermarktkasse am Tag nach meinem 60. Geburtstag. Es gibt Unstimmigkeiten bei der Abrechnung. Ich überschlage das schnell im Kopf und sage zu der jungen Kassiererin, hier ist, glaube ich, ein kleiner Fehler passiert. Dann sagt sie zu mir, toll, dass Sie das noch im Kopf rechnen können. Frechheit! Empört bin ich nach Hause gelaufen und habe mich schon unterwegs besonnen. Ein Philosoph muss immer nach der Wahrheit fragen. Also frage ich mich, kann es sein, dass es wahr ist? Und kam dahinter, es ist wahr. Noch kann ich das im Kopf rechnen. Und dann ging es weiter. Noch kannst du einen Freund anrufen, um mit ihm was zu vereinbaren. Treffen wir uns, trinken wir einen, machen wir einen Ausflug, schwelgen wir in alten Zeiten. Sie werden sagen, noch, das hat er bei Ihnen noch lange Zeit. Vielleicht, aber auch bei jedem meiner Freunde. Da würde ich nicht bei jedem ganz sicher sein. Also besser, wir nehmen das jetzt in Angriff. Noch kann ich auch Entschuldigung sagen. Denn im Laufe vor allem des Berufslebens sind wir alle unweigerlich jemandem auf die Füße getreten. Sie werden sagen, nee, ich nicht, ich habe nichts gemerkt. Ja klar, waren ja auch nicht Ihre Füße. Jetzt aber, wo Sie sich besinnen, fällt Ihnen da schon eine Situation ein. Wer war das? Gehen Sie hin und sagen Sie, tut mir leid, war damals achtlos. Jedenfalls, wenn Sie den Menschen mittlerweile wertschätzen. Wenn Sie finden, der hat es verdient, dann gehen Sie nicht hin. Ja, es gibt auch Menschen, die haben sowas verdient. Man muss nicht mit allen gut Freund sein. Heißt es zwar, aber menschlich ist, dass es auch andere Verhältnisse gibt. Und noch können wir Danke sagen. Denn unweigerlich verdanken wir anderen Menschen wichtigste Dinge in unserem Leben. Gerade auch in unserer Karriere. In der Stressphase denken wir natürlich bei allem, was wir erreicht haben, habe ich gemacht. Meine Stärke, meine Entschiedenheit, vielleicht auch Sturheit. Aber das stimmt nicht immer. Schon allein das, was Sie an Beruf oder Tätigkeit ausgeübt haben, haben Sie das sich genauso ausgedacht? Da kam irgendwann mal was, dass Sie einen Tipp bekommen haben. Jemand hat Ihnen eine Chance gegeben. So kam es zu dem Weg, den Sie genommen haben. Und wie kamen Sie zu dem Menschen, mit dem Sie durchs Leben gehen? Sind Sie da rumgelaufen und haben gesagt, zack, da war wahrscheinlich Zufall oder Schicksal im Spiel, eventuell auch die Vermittlung von anderen Personen. Wer war das? Falls Sie den Eindruck haben, es ist dankenswert, dann sagen Sie Danke. Wenn nicht, schweigen Sie still. Menschen, denen wir sehr, sehr viel verdanken, sind unsere Eltern. Das sehen wir lange nicht. Auch ich habe es erst beim Älterwerden gemerkt, aber rechtzeitig genug, um meinen Eltern noch viele Male Danke zu sagen, die unendlich viel auf sich genommen haben, um uns großzuziehen. Wir waren oder sind 6 Kinder. Und jeder Mensch freut sich, wenn ihm Danke gesagt wird. Das bemerken sie an sich selber, wenn jemand kommt und sagt ihnen Danke. Also umgekehrt geht das auch sehr gut. Und noch eins habe ich ab meinem 60. Geburtstag beschlossen, weil ich ernsthaft entsetzt war darüber, wichtigste Dinge hast du noch gar nicht in Angriff genommen. Du sagst immer, habe ich zu mir gesagt, du sagst immer, ja, das machen wir dann mal oder das mache ich dann mal. Eine Reise, irgendein Projekt, größeres Vorhaben, das machen wir dann mal. Seither habe ich beschlossen und es auch durchgeführt, was mir einfällt, was mir wichtig ist, das realisiere ich umstandslos. Terminkalender raus, aussuchen, wann ist Platz dafür, wenn es ein längeres Vorhaben ist, größere Reise und sowas. Was sind die Schritte, die wir das vorbereiten können? Erst das, dann das, dann das und dann kommt das auf den Weg. Ein dritter Schritt zum Gelassenwerden mag Sie vielleicht etwas überraschen, aber das ist zum Beispiel ein Schritt, den habe ich von meiner Mutter gelernt. Gewohnheiten pflegen. Gewohnheiten machen uns gelassener. Wie kommt das? Weil uns Gewohnheiten vertraut sind. Wir fühlen uns wohl bei unseren Gewohnheiten und die brauchen keinerlei Kraft. Die laufen einfach ab. Deswegen können wir wohnen in Gewohnheiten. Das steckt nämlich drin in diesem Wort. Wohnung. Wir wohnen primär in Gewohnheiten, nur sekundär in Wohnungen. Sie dachten bisher, das sei andersrum, aber das stimmt nicht. Nehmen Sie mal eine neue Wohnung, ich meine jetzt nur mal probehalber. Nehmen Sie mal eine neue Wohnung, ziehen Sie da ein, sind Sie schon zu Hause? Nee, ist ja neu. Warum sind Sie noch nicht zu Hause? Weil Sie noch keine Gewohnheiten haben. Die kommen bald. Ja, der Bäcker, da geht es links rum und zur Stammkneipe geht es rechts rum und so. Alles sortiert sich neu, alle Gewohnheiten. Und so wie die Gewohnheiten da sind, dann wohnen sie in der Wohnung. Aber nicht vorher. Also immer gut darauf achten, was sind meine Gewohnheiten? Nicht böse sein über Gewohnheiten. Das sind nämlich heute sehr viele moderne Menschen. Gewohnheiten sind ganz schlimm. Die halten einen vom wahren Leben ab. Was ist das wahre Leben? Jeden Tag neu, spektakulär, alles ganz frisch. Ja klar. Und wie kommst du morgens aus dem Bett? Das ist nämlich nicht jeden Tag ganz frisch. Und was machst du dann? Dann gehst du ins Bad. Halt, das ist eine Gewohnheit. Das darfst du nicht. Wäre vielleicht mal eine gute Idee. Bad auslassen. Ungewaschen zur Arbeit. Sie werden sagen, ja, da kenne ich sowieso einen. Der macht das aus Gewohnheit. Und nach dem Bad Frühstück? Nein, das ist Gewohnheit. Heute alles ganz frisch. Also ein ganz anderes Frühstück. Morgen wieder ein ganz anderes Frühstück. Jeden Tag ein ganz anderes Frühstück. Nee, das geht nicht gut. So kommen Sie bis Mittag nicht aus dem Haus. Also besser ein Grundstock an Gewohnheiten haben, geht nicht darum, dass das ganze Leben nur noch eine einzige Gewohnheit ist, aber ein Grundstock an Gewohnheiten, sich Rechenschaft ablegen, was sind meine Gewohnheiten, wie pflege ich die am besten, denn dann haben Sie immer einen Rückzugsort. Wenn das Leben etwas aufregend wird, etwas nervös wird, ziehen Sie sich zurück in Ihre Gewohnheiten, da können Sie wunderbar Kraft schöpfen. Und dann können Sie wieder die neuen Herausforderungen angehen, die es gibt und ja auch geben soll. Macht ja das Leben spannend und interessant. Und ein vierter Schritt zur Gelassenheit. Lüste genießen. Tja, werden Sie sagen, da sind wir hier richtig in Österreich. Davon verstehen wir was. Ja, ganz sicherlich, wir in Deutschland lernen ja auch langsam was dazu. Lüste genießen ist wichtig, denn wenn Sie sich mal beobachten beim Lüste genießen, egal welche Lust es ist, sind Sie da besonders aufgeregt, besonders nervös, wenn Sie ein gutes Essen genießen? Nee, das beruhigt ungemein. Auch das habe ich natürlich versucht, zur gegebenen Zeit mal nach meinem Lieblingsessen zu gucken. Tatsächlich, funktioniert. Ist eine entspannende Stunde. Viel länger hält es nicht vor, aber eine Stunde. Und es ist ja nicht die einzige Lust. Es gibt ja noch verschiedene Lüste, außer gut essen, auch gut trinken. Ja, entspannt auch. Und außer gut essen, gut trinken gibt es auch noch, sollen wir darüber sprechen? Da scheiden sich nämlich die Geister. Die einen finden doch, ja, Sex gehört zum Leben und die anderen finden, nö, gehört überhaupt nicht zum Leben. Was immer sie für richtig halten, sie müssen sich jedenfalls mit dem Menschen, mit dem sie zusammen sind, einigen. Ich weiß, das gehört zu den schwersten Dingen des Lebens überhaupt. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie sich einigen müssen, weil das hängt nur von diesen Zweien ab. Möglich ist alles, jedenfalls heutzutage, aber es muss was zustande kommen, was für beide gut verträglich ist. Gott sei Dank gibt es ja noch mehr Lüste. Speziell beim Älterwerden gibt es auch die Lust der Erinnerung. Eine wunderbare Lust. Das ganze Leben hindurch machen wir Tausende, Zehntausende von Fotos heutzutage mit unserem Handy. Das guckt kein Mensch jemals wieder an. Jedenfalls nicht in der Stressphase des Lebens. Aber beim Älterwerden holen wir sie jetzt alle wieder raus, die Fotos, und gehen das durch. Macht schon Spaß allein, erst richtig Spaß macht es natürlich zusammen. Wir haben viele Geschichten zu erzählen, weißt du noch damals, und wir würden auch gern aus unserem Leben erzählen. Das Problem ist nur, es will keiner zuhören. Dafür sind langjährige Freunde so wichtig, weil die langjährigen Freunde, vor allem die, mit denen wir gemeinsam Geschichten hatten, die hören gern zu, unter der Bedingung, dass wir gleich jetzt dann ihnen auch zuhören. Denn jeder will seine Geschichten erzählen. Und so könnten wir vielleicht auch eine Lösung für dieses Problem finden. Es wäre möglich, Erzählsalons einzurichten, zum Beispiel in der Arbeiterkammer Feldkirch. Und wenn das keine Institution machen sollte, dann können wir es auch privat machen. Menschen zusammen telefonieren. Du, treffen wir uns einmal in der Woche oder einmal im Monat, erzählen wir aus unserem Leben. Nicht durcheinander, naja, wenn Sie wollen, durcheinander, auch durcheinander. Aber ich halte es für ergiebiger, wenn wir uns vereinbaren, jeden Abend erzählt einer oder eine aus seinem Leben, einen ganzen Abend lang. Das wäre zum Beispiel auch eine gute Gelegenheit, um mal mit Geschichten rauszurücken, die sonst keiner kennt. Die hat nämlich jeder. Und jede. Und darauf sind wir auch neugierig. Das ist ja das eigentlich Spannende beim Erzählen aus dem Leben. Da haben auch schon langjährige Ehepaare gestaunt, was da alles zum Vorschein kommt beim jeweils anderen. Und uns steht auch die Lust der Muße zur Verfügung. Eine Lust, die wir das ganze Leben hindurch brauchen könnten, auch in der Stressphase des Lebens, gerade in ihr. Nur haben wir halt keine Zeit für Muße. Glauben wir jedenfalls. Eigentlich, wenn wir es so einrichten, gibt es diese Zeit. Auch ich hatte in meinem Leben, als die kleineren Kinder groß geworden sind und zugleich Karriere wichtig war, ganz wenig Zeit. Dann bin ich Mitternacht eine Viertelstunde auf den Balkon gegangen und habe nur in die Sterne geguckt, eine Viertelstunde, und kam zurück und war zuversichtlich, den nächsten Tag bewältige ich auch wieder. Sie werden sagen, eine Viertelstunde, das glaube ich nicht. Doch, junge Leute haben solche Kräfte, dass sie sich sehr schnell auch regenerieren können. Nur wir Älteren, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Aber wir haben sie jetzt auch. Jetzt können wir eben auch ein paar Stunden Muße einrichten, wo wir nichts machen oder nur mit den Enkeln spielen oder nur dem nachgehen, was uns jetzt interessiert. Wir müssen nicht mehr die Frage beantworten, kannst du damit auch mal Geld verdienen? Entweder haben wir jetzt einiges verdient oder jetzt ist es auch zu spät. Dann können wir uns auch der Muse hingeben. Also Lüste genießen als vierter Schritt. Aber das Leben besteht nicht nur aus Lüsten. Das wissen wir spätestens beim Älterwerden. Deswegen brauchen wir einen fünften Schritt zur Gelassenheit, der besteht in einer Stärkung unserer Hinnahmefähigkeit. Hinnehmen können, was wir nicht ändern können. Dazu gehören eventuell Schmerzen. Natürlich, es gibt Schmerzmittel, aber es gibt auch Schmerzmittel, die nichts taugen. Alle älter werdenden Menschen wissen, was Rückenschmerzen sind, was Schulterschmerzen sind. Die meisten älter werdenden Männer wissen, was eine Prostata ist. Ich wusste ehrlich bis zu meinem 50. Geburtstag nicht mal, was das Wort bedeutet. Aber dann habe ich es schnell gelernt. Das ist nämlich das Männerleiden, schlechthin Leiden in Anführungszeichen. Kann zwar sich sehr problematisch auswirken, aber in aller Regel ist es relativ verträglich. Wenn die Hinnahmefähigkeit da ist, wie stärken wir unsere Hinnahmefähigkeit? Indem wir uns vor Augen führen, dass es zu allem, was positiv ist im Leben, das negative Gegenstück auch gibt. Das wollen jüngere Menschen nicht wahrhaben, angeleitet von unserer modernen Kultur, die Menschen weismacht, das Leben kann absolut positiv verlaufen. Vor allem, wenn du immer positiv denkst. Das ist eine glatte Lüge, das stimmt nicht. Leben kann auch negativ verlaufen, so positiv kannst du gar nicht denken, dass das nicht auch anders kommen kann. Aber bis zum 50. Lebensjahr kann man sich darüber hinweg täuschen, danach definitiv nicht mehr. Und Sie müssen es ja nur mal selber überlegen. Ich bin ja nur der Geburtshelfer Ihrer Gedanken. Überlegen Sie mal selber. Gibt es ein Leben immer nur mit Freude? Ich meine nicht, dass Freude schön ist im Leben, selbstverständlich. Aber dass Sie 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr immer nur Freude haben, so einen Menschen kenne ich nicht, den gibt es nicht. Weil es auch Ärger gibt. Und zwar nicht so knapp. Sowohl an der Arbeitsstelle wie noch mehr zu Hause. Wir lieben alle unsere Kinder. Nee, alle darf man mittlerweile nicht mehr sagen. Ein paar weniger als alle sind es. Aber fast alle lieben ihre Kinder. Aber die machen nicht 365 Tage im Jahr Freude. Das kann keiner behaupten. Wir nehmen es hin, weil Kinder erfüllend sind in jedem Fall. Erfüllung kommt aber nicht nur von der positiven Seite, sondern weil wir negative Dinge durchstehen. Daraus kommt auch Erfüllung. Deswegen der große Wert von Herausforderungen im Leben. Herausforderungen, die wir bestehen, die erfüllen uns. Nicht, dass wir es mal wieder geschafft haben, ein Glas Wein zu trinken, was zugegeben auch eine starke Tätigkeit ist, das Glas hochzustemmen, aber hält keinen Vergleich aus mit Dingen, die wir hinnehmen müssen, wie zum Beispiel Ärger in der Beziehung. Sie nehmen keinen Ärger in der Beziehung hin? Ja, die Freiheit haben Sie selbstverständlich. Tauschen Sie die Beziehung aus. Dann wird es ganz sicher nur noch Freude geben, bis es Ärger gibt. Und das Spiel können Sie natürlich lange spielen. Nicht ewig, nur lange. Nämlich nicht nach dem 50. Geburtstag, da lassen nämlich die Kräfte deutlich nach und dann stehen sie es nicht mehr durch. Gibt es im Leben immer nur Erfolg, wie die Moderne uns weismacht, sei immer erfolgreich? Nein, es gibt auch Misserfolg. Und zwar für absolut jeden Menschen. Die erfolgreichsten Menschen waren die mit den größten Misserfolgen. Das ist das Geheimnis des Erfolgs. Misserfolg haben. Und es durchstehen und wieder neu anfangen und sich nicht unterkriegen lassen. Also zu allem, was positiv ist, gibt es noch das negative Gegenstück. Das überlegen wir uns und dann stellen wir uns die entscheidende Frage, kann ich das hinnehmen? Sie müssen es nicht hinnehmen. Was passiert dann? Dann werden Sie nicht gelassen werden, weil dann haben Sie viel zu kämpfen. Und zwar sinnlose Kämpfe. Sie werden kein Leben rein in Freude, Lust und Erfolg haben. Sie werden immer nur strampeln. Hingegen sich zu sagen, das ist das Leben, ich akzeptiere diese gegensätzlichen Pole, dann können Sie wunderbar gelassen sein. Denn was soll Ihnen dann noch groß passieren? Es gibt Ärger, habe ich sowieso schon mit einkalkuliert. Kannst mich damit überhaupt nicht treffen. Dann gibt es natürlich erst recht Ärger. Dazu ist der Ärger ja da, man will den anderen wieder spüren. Man will mal wieder eine Reaktion haben. So sieht das aus. Kann man jedenfalls so sehen. Eine negative Seite möchte ich hervorheben, weil sie Menschen heute große Probleme macht. Das sind Depressionen, die heute durchweg als Krankheit gelten und auch von Ärzten in aller Regel so eingeschätzt und behandelt werden. Aber nicht jede Depression ist eine Krankheit. Ich muss schätzen, wie viele es sein könnten, die die Krankheit Depression haben. Aber ich schätze aufgrund dessen, was ich an Erfahrungen mache in der Begegnung mit Menschen und würde sagen, das ist vielleicht ein Zehntel. Das sind immer noch sehr viele Menschen, aber bedeutend weniger als die Millionen, die heute unter krank-depressiv kategorisiert und leider dann auch entsprechend oft mit Medikamenten behandelt werden. Depression als Krankheit ist eine schwere Krankheit. Schwer heißt, der Mensch kann sich selber nicht mehr helfen. Woran erkennt man die Krankheit Depression? Daran, dass ein Mensch nicht mehr groß zum Denken in der Lage ist, weil er sich in einem kleinen Kreis von Gedanken bewegt und jeder Versuch, ihn durch Anregungen von Gedanken da rauszuholen, scheitert. Alarmzeichen Nummer 1. Alarmzeichen Nummer 2. Ich frage den Menschen, wie ist es denn mit ihren Gefühlen? Und wenn ein Mensch antwortet, ich habe keine, in mir ist es kalt, das ist die Krankheit Depression. Da brauchen Sie ein gutes Umfeld, Ärzte und Therapeuten. Zwingend, sonst ist das verloren. Und was ist mit dem großen Rest? Es ist eigentlich nicht angemessen, dafür von Depression zu sprechen. Es gab mal einen anderen Begriff über Jahrtausende hinweg. Auch die Philosophen haben ihn benutzt. Und dieser Begriff war Melancholie. Das klingt schon gleich ganz anders. Da hören wir gleich Poesie, Dichtung, Kunst aus sehr guten Gründen. Kein Künstler, kein Schriftsteller, der nicht Melancholiker ist. Das ist eine Bedingung der Kreativität. Wir könnten diesem Zustand dankbar sein. Das hat übrigens Aristoteles vorgeschlagen. Wenn du Melancholiker bist, sei dankbar. Warum? Weil du zu den kreativen Menschen gehörst, zu den produktiven Menschen. Gut, die Philosophen können uns viel erzählen. Es gibt aber zu diesem Phänomen mittlerweile längst auch Untersuchungen. Universität Basel zum Beispiel 2011 hat zwei Gruppen eingeteilt. Die einen, die Grübler, Melancholiker, Pessimisten, niedergeschlagene Menschen. Die anderen, Optimisten, Positivdenker, fröhlich drauf, gut gelaunt. Und beiden Gruppen hat man dieselben Arbeiten zum Bearbeiten gegeben. Rechenarbeiten, Organisationsarbeiten, Schreibaufgaben, alles Mögliche, um dann die Resultate miteinander zu vergleichen. Dreimal dürfen Sie raten, welche Gruppe penibler, genauer, pünktlicher, zuverlässiger gearbeitet hat. Eben nicht die Gruppe, wo Sie gedacht hätten, bei denen sei das so. Nee, bei denen ist das nicht so, weil Sie sagen, schau mal das schöne Wetter an. Und ich hocke hier, ich gehe jetzt ins Café. Und die anderen bleiben zuverlässig hocken und machen grüblerisch ihre Hausaufgaben. Also seien wir nicht so böse darüber, dass es auch diese Seite des Menschseins gibt. Sie gehört zum Menschsein und nicht zum Kranksein. Ein siebter Schritt zur Gelassenheit, ein sechster Schritt zur Gelassenheit besteht darin, Berührung zu suchen. Berührung, was hat das mit Gelassenheit zu tun? Probieren Sie es einfach mal aus. Gleich heute Abend lassen Sie sich mal zu Hause umarmen. Gut, kam schon länger nicht mehr vor, wird sowieso mal Zeit. Lassen Sie sich mal umarmen und schauen Sie genau, wie Sie sich dabei fühlen. Neurobiologen haben diesen Zustand natürlich längst gemessen und können also verkünden, Oxytocin wird frei, das ist das sogenannte Bindungshormon, wir fühlen uns wieder aneinander gebunden. Serotonin wird frei, ist ein Stoff, der das Denken sehr stark erleichtert. Und so weiter, Endorphine werden frei, klingt nach Morphium, ist auch sowas Ähnliches, mindert nämlich die Empfindung von Schmerz. Wir nehmen Schmerzen nicht mehr wahr, wenn wir umarmt worden sind. Das wissen alle Eltern, das ist nämlich das Geheimnis, wie bei Kindern ein Schmerz ganz schnell beseitigt werden kann. Einfach mal kurz umarmen und schon springt das Kind wieder weg. Es muss nicht Umarmung sein, wenn es schon nicht geht. Aber Händchen halten beim Fernsehschauen zum Beispiel ist eine wunderbare Berührung. Und wenn es partout nicht zu Hause geht, dann schaffen Sie sich andere Haustiere an. Sei es menschliche oder wirklich tierische, Hund, Katze, Hase sind bestens geeignet für Berührung. Da gibt es keinen Mangel mehr. Oder Berührung kann man auch kaufen. Jegliche Physiotherapie besteht darin, sie von oben bis unten zu berühren, durchzuwalken. Das tut dem Körper gut und es tut zugleich ihrer Seele gut. Also wir sollten unbedingt zur Sicherstellung der Gelassenheit ein bestimmtes Quantum an Berührung sicherstellen. Normalerweise eignet sich dafür jede Ehe und jede eheähnliche Beziehung, aber es wird oft so behandelt, als hätte das irgendjemand verboten. Das ist nicht der Fall. Ein siebter Schritt zur Gelassenheit besteht darin, Beziehungen zu pflegen, gerade die Beziehungen, in denen Berührung möglich ist. Das sind Beziehungen der Liebe und der Freundschaft. Freundschaft zuallererst. Es scheint mir manchmal, wenn es unbedingt sein muss, können Menschen auch auf eine Liebesbeziehung verzichten, aber nicht auf Freundschaftsbeziehungen. Auch die Menschen, die sich entscheiden oder bei denen es eben so läuft im Leben, dass sie letzten Endes allein leben, können nicht auf Freundschaftsbeziehungen verzichten. Vor allem enge Freundschaftsbeziehungen, wo man sich sehr vertraut begegnen kann. Der Freund ist ein Mensch, der uns mag, obwohl er uns kennt. Das ist nicht sehr verbreitet. Menschen, die uns kennen, neigen manchmal dazu, uns abzulehnen, obwohl wir liebenswert sind. Die Gelassenheit der Freundschaft resultiert daraus, dass Freunde selten zusammenwohnen. Das erspart viel Ärger. Und in einer Freundschaft geht es meistens auch nicht um Sex. Das erspart noch mehr Ärger. Natürlich tauchen auch in der Freundschaft Probleme auf. Keine Frage, es gibt keine problemlose Beziehung, außer Enkel-Großeltern-Beziehung. Wenn aber in der Freundschaft Probleme auftauchen, ist das gar kein Problem, weil diese Probleme kann man leicht lösen. Man sieht sich einfach eine entsprechende Weile nicht mehr. Machen Sie das mal in einer Liebesbeziehung. Du Schatz, ich bin dann jetzt mal 4 Wochen weg, bis du dich wieder beruhigt hast. Dann sagt Schatz möglicherweise, du, ich bin dann eventuell mehr als 4 Wochen weg. Und tschüss. Gleichwohl, selbstverständlich, wenn es möglich ist, eine Beziehung der Liebe zu einem Menschen, ein halbes Leben oder wenigstens eine Lebensphase oder, wie man heute so sagt, einen Abschnitt des Lebens zusammen zu sein. Wir brauchen nur beim Älterwerden für die Gelassenheit in unserer Beziehung ein wenig mehr Nachsicht füreinander. Eigentlich brauchen wir immer Nachsicht füreinander, nur in der Stressphase des Lebens gibt es keine Nachsicht. Da hauen wir uns wechselseitig die Vorwürfe um die Ohren. Wir haben ja Kräfte, um das durchzustehen. Jetzt beim Älterwerden, wo die Kräfte nachlassen, sollten wir auch nachsichtiger werden. Dann haben wir weniger Ärger, dann können wir Kräfte sparen. Wofür Nachsicht? Dafür, dass Erinnerungslücken auftauchen im Gedächtnis. Was, daran kannst du dich schon nicht mehr erinnern? Ich kann das noch. Lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen. Das ist kein Anzeichen für Demenz in den allermeisten Fällen. Demenz gibt es, ja. Aber so verbreitet ist sie nun auch wiederum nicht, wie heute der Eindruck erweckt wird, als würden alle Älterwerdenden geradezu regelmäßig in Demenz verfallen. Das ist nicht annähernd der Fall. Aber Lücken tauchen auf. Auch wenn Neurowissenschaftler Ihnen heute sagen, das Gehirn arbeitet voll bis zum letzten Tag. Ja, kann man im Prinzip so sehen, mit kleinen Lücken. Und die nehmen wir eben hin, weil wir jetzt unsere Hinnahmefähigkeit gestärkt haben. Wir machen es ja auch nicht unbedingt uns zum Vorwurf, wir machen es ja dem anderen zum Vorwurf und wollen von uns ablenken. Denn wir haben vielleicht schon ein anderes Gebrechen, wir sind schon nicht mehr so mobil. Was, die Strecke kannst du schon nicht mehr gehen? Ich kann das noch. Das ist so bei Paaren, die werden nicht parallel älter, sondern mit Verschiebungen. Der eine ist noch voll mobil, der andere ist weniger mobil. Nachsicht dafür und dann lässt sich das auch gut bewältigen. Und die Liebe zu den Kindern und hoffentlich der Kinder zu den Eltern. Eine wunderbare Sache beim Älterwerden, die uns gelassener machen kann, weil die Kinder wissen, wie man mit diesen Techniken umgeht. Da hat sich was komplett verschoben in der Menschheitsgeschichte und so wird es bleiben für alle Zeiten. Nur die Zeiten, in denen es nicht so anspruchsvolle Techniken gab, konnten wir als Ältere immer die Erfahreneren sein und die Avantgarde des Lebens sozusagen. Aber seit es komplizierte Techniken gibt, die wir Älterwerdenden nicht mehr so voll durchschauen, um das mal so zu sagen. Ich bin auch froh, dass meine Kinder mir so einen Teil dann besorgen und mir dann zeigen, schau mal, wenn du hier drauf tippst, dann wird auch die Schrift größer. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Und die Liebe zu den Enkeln und umgekehrt der Enkel zu den Großeltern. Die einzige Beziehung, die es gibt, die nahezu in allen Fällen unbelastet ist. Unbelastet von Machtspielen, unbelastet von Einflussnahmen und dergleichen. Großeltern haben unglaublichen Gewinn von ihren Eltern, weil sie sehen das Leben heranwachsen und das tröstet vollkommen darüber hinweg, dass das eigene Leben vergeht. Und Enkel, die sehen, da ist ein älterer Mensch und der steht mir einfach bei, der ist einfach da für mich. eine zauberhafte Sache, die die Enkel bis an ihr eigenes Lebensende nie mehr vergessen. Prüfen Sie sich selbst, was für Sie persönlich Ihre Großeltern bedeutet haben, das bedeuten Sie umgekehrt für Ihre Enkel. Und wenn Sie sagen, ich habe aber keine Kinder und keine Enkel, entweder weil es nicht ging oder weil ich nicht wollte und auch heute nicht will, kein Problem. Sie können trotzdem die Liebe zu Kindern gewinnen und von Kindern, heute muss man sofort dazu sagen, Komma, in nicht verdächtiger Absicht, Punkt. Lesepaten werden überall gesucht, von Grundschulen und Kindergärten. Es ist für Kinder was Großartiges, das können sie gar nicht hoch genug einschätzen, wenn aus dieser feindlichen Gesellschaft, Kinder haben ja nicht unseren Überblick, für die ist das ja was ganz Fremdartiges, was sich da draußen in der Welt abspielt. Und dann kriegen sie übers Fernsehen auch noch mit Krieg und so weiter. Und die können nicht unterscheiden, ist das jetzt weit weg oder ist das näher da. Also für sie gibt es eine feindliche Gesellschaft. Gott sei Dank haben sie Eltern und Geschwister und Freunde und in dieser Welt bewegen sie sich. Und aus dieser feindlichen Welt kommt jetzt ein Mensch, der hockt sich hin, der hat Zeit für uns, der liest uns was vor, dann ist er auch noch ein bisschen da und hört sich an, was die Kinder noch so alles auf dem Herzen haben. Gerade den Lesepaten erzählen Kinder oft mehr als den Eltern und den Lehrern. Also ein Vertrauensverhältnis entsteht dabei, das selbstverständlich nicht missbraucht werden darf, das für Kinder aber gewaltige Bedeutung haben kann. Sozialpaten, Ausbildungspaten, einem Heranwachsenden beistehen, ihn ins Leben führen, mit der eigenen Erfahrung, eventuell auch mit den eigenen Beziehungen, ihn ins Leben zu führen. Auch diese Kinder und Jugendliche vergessen das ihr ganzes Leben nicht mehr. Also auch so lässt sich eine tiefe Beziehung gründen. Ein achter Schritt zur Gelassenheit ist die Besinnung. Also jetzt mal ein Punkt, der ins Eingemachtere der Philosophie geht. Das hofft man ja von den Philosophen. Ich würde das nicht für jeden unterschreiben, aber grundsätzlich wäre es eine Aufgabe für Philosophen, sich zu besinnen. Ja, das stimmt. Besinnung meint vom Wort her die Frage nach Sinn. Wir denken dem Sinn nach und so besinnen wir uns wieder, indem wir Sinn finden, hoffentlich. Welchem Sinn denken wir jetzt beim Älterwerden nach? Das war auch das, was mich so in Unruhe gestürzt hat. Was war mein Leben? Das ist die Besinnungsfrage beim Älterwerden schlechthin. Was war mein Leben? War das nur ein Haufen von Erfahrungen, die jetzt rumliegen wie in einem Steinbruch? Oder war das ein Weg? Gibt es da einen roten Faden? Habe ich was vorgehabt? Habe ich von dem, was ich vorgehabt habe, etwas erreicht? Habe ich Fehler gemacht? Bin ich in die falsche Richtung gegangen? Und wir werden fündig werden. Denn es gibt nicht ein einziges menschliches Leben, in dem ein Mensch glatt seinen Lebensweg geht und exakt seine Vorhaben realisiert. So geht Leben nicht. Leben geht im Zickzack und mit großen Kurven und mit Umwegen und mit Abwegen. Also so können wir uns schön eingraben in unser Leben und auch immer stärker in Zweifel kommen, ob wir richtig gelebt haben, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Tief eingraben, dazu würde ich sehr stark raten und reingrübeln, und zwar so stark und so lange, bis es Ihnen selber zu viel wird. Und Sie sich sagen, und jetzt reicht's. Kann sein, dass ich es in Sand gesetzt habe, aber das ist mein Leben. Nicht ein anderer hat das in den Sand gesetzt, so schön wie ich. Das ist etwas, was mir niemand mehr nehmen kann. Wenn ich also den Punkt erreiche, wo ich es lassen kann, mein Leben anders gehabt haben zu wollen, das ist der Punkt der Gelassenheit. Dafür ist die Besinnung letzten Endes da. Es ist kein angenehmer Prozess, man kann ihm auch entkommen, man kann davonlaufen vor diesem Prozess, aber dann vergibt man sich natürlich die Chance, jemals gelassen werden zu können, denn im Hintergrund rumort das alles natürlich. Erst dann, wenn wir es wirklich ausdrücklich machen und dem nachgehen, dann können wir letzten Endes auch zu einer Antwort kommen. Ein neunter Schritt zur Gelassenheit besteht darin, eine Haltung zur Grenze des Lebens zu finden. Auch das ist etwas, was ich meiner Mutter verdanke, die gegenüber dem Tod, das hat sie über die Jahre hinweg gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Und das hat sie so gehalten bis zur allerletzten Stunde. Sie hatte keine Angst. Als sie zu allerletzt noch ins Krankenhaus sollte und auch wollte, sie war immer gern im Krankenhaus, sie werden sagen, gibt es sowas? Ja, sowas gibt es auf einem Bauernhof von damals. Denn Krankenhaus war für sie Erholung. Eine Woche, zwei Wochen Erholung. Also, sie kannte das Krankenhaus, fühlte sich dort wohl, auf dem Land, da kennt man sich ja auch untereinander. Und sie sagte auf dem letzten Weg, ich weiß, wohin ich heute gehe und ich gehe gerne dorthin. Wow! Was hat ihr diese Gewissheit gegeben? Sie sagte mir, ich freue mich, dass ich mit meinem Mann dann wieder zusammen sein kann. Mein Vater, unser Vater, der Jahre früher gestorben ist, war auch älter. Was für eine Auffassung. Ich habe es mir sofort versagt, zu sagen, das stimmt doch gar nicht. Und habe mir stattdessen gesagt, das weiß ich gar nicht, dass das nicht stimmt. Vielleicht stimmt das, was meine Mutter sagt. Und nicht das, was moderne Menschen sagen. Was sagen die? Mit dem Tod ist alles aus. Woher wissen wir das? Wir wissen es nicht. Wir glauben das nur. Die einen glauben, danach kommt, wenn es gut geht, Fegefeuer, wenn es extrem gut geht, Paradies. Und die anderen glauben, danach kommt nichts. Aber beides ist ein Glauben und nichts wissen. Nicht, dass sich der eine Seite von den beiden toll fühlt gegenüber der anderen Seite. Ich habe das Wissen. Nein, da hat keiner ein Wissen. Was macht modernen Menschen so große Schwierigkeiten mit dem Tod, habe ich mich gefragt. Die Antwort ist sehr deutlich. Kriegt man ja auch zu hören, wenn man sich darüber unterhält. Tod ist sinnlos. Warum ist der sinnlos? Der beendet das Leben und dann ist eben alles aus. Dass der Tod das Leben beendet, lässt sich nicht ganz bestreiten. Erstmal. Aber heißt das, dass er sinnlos ist? Nehmen wir mal an, ich rege Ihre Gedanken an, nochmal Geburtshelfer von Gedanken. Nehmen wir mal an, denken Sie mal nach, was würden Sie machen, wenn es keinen Tod mehr gäbe? Wenn also das Mittel gefunden werden würde, Wissenschaft ist übrigens auf der Suche danach an verschiedenen Stellen, wenn also das Mittel gefunden werden würde, dass wir nicht mehr sterben müssen. Eins ist klar, die Krankenkasse bezahlt es nicht. Und eins ist auch klar, es wird sündhaft teuer sein. Vermutlich, sagen wir mal, nach Jahrzehnten oder eventuell auch nach Jahrhunderten gestaffelt. Also 100 Jahre zusätzlich 100.000 Euro. Würden Sie die zahlen? Und wie lange würden Sie das Spiel treiben? Gesetzt den Fall, Sie hätten gut Geld, wie Bill Gates. Wie viele Jahrtausende würden Sie sich kaufen? 10.000 Jahre, 100.000 Jahre? Fragen Sie sich mal, was würden Sie machen die ganze Zeit? Der Nachbar geht übrigens auch nicht. Gut, Kreuzfahrten. Aber so viele Kreuzfahrten gibt es gar nicht. dass sie 100.000 Jahre immer um die Welt fahren können und immer noch was Neues erleben, ausgeschlossen, soll heißen, es wird todlangweilig werden. Und nichts hat noch irgendwelche Bedeutung. Also sie haben zum Beispiel, nehmen wir nur mal an, heute Abend Streit mit ihrer Frau oder umgekehrt mit ihrem Mann. Normalerweise sagen sie sich da, wir sollten bei Zeiten dann auch wieder aufhören. Christlich hieß es immer, nicht streitend ins Bett gehen, das scheint mir zu hart zu sein. 3 Tage und 3 Nächte darf man schon. Dann kommt ja von selber die Einsicht, sind wir denn bescheuert, unsere knappe Lebenszeit, die uns vergönnt ist, mit so einem blöden Streit zu vertun. Aber wenn sie 100.000 Jahre leben, dann sagen sie sich natürlich, warum heute Abend versöhnen oder in 3 Tagen, kann ich auch in 1.000 Jahren noch machen. Ich will damit sagen, wir verdanken dem Tod das Leben. Der Tod ist sinnvoll, weil er das Leben begrenzt. Denn alles, was Grenzen hat, wird wertvoll. Deswegen ist Gold wertvoller als Kieselsteine. Gäbe es so viel Gold wie Kieselsteine, dann wäre Gold kein Gold. Gäbe es zahllose Jahre, wäre das einzelne Jahr kein Gold mehr. Also die große Aufgabe für uns heißt, sei dir bewusst, es gibt diese Grenze. Diese Grenze hat ihren Sinn darin, dass dein Leben wertvoll wird. Mach was draus, mach jedes Jahr zu Gold. Das könnte uns gelassener machen gegenüber der großen Unruhe des Todes. Dann müssen wir uns jetzt nur noch mit einer Sache beschäftigen. 10. Schritt zur Gelassenheit. Was ist nach dem Tod? Wie kommen wir daran? Eins bleibt uns versagt. Wir können nicht rübergehen, alles aufschreiben, wieder zurückkommen. Dann geht der Nächste, schreibt auch auf, kommt wieder zurück, dann vergleichen wir das und stellen fest, relativ ähnlich, also so muss es sein. Das wäre ein wissenschaftliches Vorgehen. Ist uns in diesem Fall für alle Zeiten versagt. Wir werden es niemals wissen. Aber wir können uns Gedanken machen. Was könnte denn stimmen? Dazu müssten wir uns mal genauer ansehen, was im Moment des Todes passiert. Wo kriegen wir das raus? Ich habe über 10 Jahre hinweg nebenher in einem Krankenhaus gearbeitet. Und da liegen Menschen auf der Intensivstation. Manche habe ich gekannt, von den Gesprächen her. Auf der Intensivstation laufen manchmal Geräte mit, die zum Beispiel die Hirnströme aufzeichnen. Hirnströme sind elektrische Ströme. Und dann gibt es eben Ausschläge und im Moment des Todes keinen Ausschlag mehr, heißt kein elektrischer Strom mehr. Nicht alle wissen, dass da oben Elektrizität unterwegs ist. Nicht nur in den Stromleitungen da draußen, sondern auch hier drinnen in Stromleitungen. Man nennt sie auch Nerven. Also keinen elektrischen Strom mehr. Das ist tot. Was ist elektrischer Strom? Eine Energieform. Gibt es noch andere Energieformen? Ja, zum Beispiel Wärme. Wärme gibt es vom Ofen und Wärme gibt es auch von unserem eigenen Körper. Unser Körper produziert Wärme. Das kann man das ganze Leben hindurch messen, eben bei Umarmung oder Händchen halten, teilen wir uns wechselseitig die Wärme mit. Auf die Weise wird uns warm, selbst wenn es uns vorher ein bisschen kalt war. Noch ein Geheimnis der Berührung. Wie hält man sich im Winter warm? Eben. Und im Moment des Todes ist die Wärmeenergie weg und kommt nicht wieder, sondern es kommt nur noch Eiseskälte. Und noch weitere Formen von Energie, Bewegungsenergie und so weiter. Chemisch gespeicherte Energie in den Zellen, die mit dem Tod nicht mehr arbeiten. Das sind bekannte Energieformen, physikalische Energieformen. Für die gilt der Energieerhaltungssatz von 1847. Energie kann in andere Energieformen umgewandelt werden, aber sie kann nicht vernichtet werden. Was heißt das? Wie wichtig ist Energie für unser Leben? Absolut wichtig. Mit Energie leben, ohne Energie kein Leben. So einfach ist das. Da kann dann der Körper noch da liegen, aber der Körper ist nichts mehr wert, weil keine Energie. Also nicht der Körper ist das Wesentliche unseres Lebens, sondern die Energie ist das Wesentliche, die lässt den Körper überhaupt erst leben. Und die kann nicht vernichtet werden. Das kann man auch anders ausdrücken. Energie ist unsterblich. Da sie das Wichtigste an uns ist, ist das Wichtigste an uns unsterblich. Von wegen, nach dem Tod ist nichts mehr, doch fast alles ist noch da, nämlich die Energie. Das Einzige, was nicht mehr funktioniert, ist der Körper. Und sehr wahrscheinlich auch die Person, weil die an eine bestimmte Konstellation im Gehirn gebunden ist. Wir stellen uns als Person vor. Das ist eine Vorstellung, die wir haben. Dafür brauchen wir Hirnzellen. Wenn die Hirnzellen keine Energie mehr haben, müssen wir annehmen, da ist auch keine Person mehr. Ist das bedauerlich? Das scheint uns vielleicht so, aber was wären die Alternative? Ich forever? Das Ich, das wir so gerne sagen, ich und das für alle Ewigkeit, seien wir doch froh, dass das auch eine zeitliche Begrenzung hat. Und dann bekommt ein anderes Ich seine Chance. Woher bekommt das andere Ich seine Energie, ohne die es nicht aufleben kann? Eventuell von unserer Energie, die wir abgelegt haben. Wo wird die gesammelt? Das ist jetzt Spekulation, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur eins, ganz sicher, der gesamte Kosmos ist erfüllt von Energie. Das wird Ihnen jeder Physiker bestätigen. In jedem Winkel des Kosmos ist eine Fülle von Energie. Verglichen damit ist das, was wir haben, eine schier unscheinbare kleine Winzigkeit, ein Quantum. Wir beziehen es eigentlich aus dem Kosmos und wir geben es auch an den Kosmos zurück. Ich meine das nicht esoterisch, ich meine das streng kosmophysikalisch. Sämtliche Energie, die wir hier auf der Erde haben, sämtliche, kommt aus dem Kosmos. Aus der Erde kommt nichts. Woher aus dem Kosmos? Die meiste Energie, die wir aus dem Kosmos beziehen, beziehen wir von der Sonne. Man spricht von Solarenergie, erneuerbare Energie, aber kaum einer denkt daran, alles auf der Erde ist Solarenergie. Auch wenn wir Kohle verbrennen, Solarenergie von ehemaligen Pflanzen, die verrottet sind. Auch wenn wir Erdöl verwenden, Solarenergie. Auch wenn wir Erdwärme verwenden, Solarenergie letzten Endes, nämlich aus der Entstehung des Sonnensystems, als die Erde sich zusammengeballt hat und dann Wärme im Inneren entstanden ist. Also wir beziehen sämtliche Energie, auch die unseres Lebens letzten Endes aus dem Kosmos und dahin geben wir die Energie zurück und daraus bezieht das nächste Leben seine Energie. Daher vorhin meine Vorsicht, dass der Tod wahrscheinlich das Leben beendet. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr so sicher. Der Tod beendet nur das Leben der Person, aber nicht das Eigentliche der Person, nämlich die Energie. Insofern gibt es möglicherweise tatsächlich ein ewiges Leben, nämlich durch die ewige Wiederkehr von neuen Wesen. Ist das etwas, was uns gelassener machen kann? In Bezug auf die große Unruhe, was aus uns wird über den Tod hinaus? Die einen glauben etwas Bestimmtes, Religionen haben da Vorschläge, was man da glauben könnte. Ich glaube, dass das, was die Religionen an Vorschlägen machen, dahinter steckt nichts anderes als diese Einsicht, dass das Wesentliche von uns etwas ist, was den ganzen Kosmos erfüllt. Wir können das säkular analysieren, Wir können es aber auch mit religiösen Worten benennen. Für mich macht es keinen Unterschied, von Energie zu sprechen oder von Gott zu sprechen. Ich weiß, da gibt es in den verschiedenen Religionen dann noch ein paar spezifischere Auffassungen. Darüber kann man sehr streiten, weil je spezifischer diese Auffassungen werden, desto spekulativer werden die. Aber ankommen tut es auf das, was zugrunde liegt, das Eigentliche. Und das Eigentliche ist sehr wahrscheinlich, ohne Wahrheitsanspruch, aber mit Wahrscheinlichkeitsanspruch, sehr wahrscheinlich, dass wir etwas in uns tragen, was von den Sternen kommt und was zu den Sternen zurückkehrt. Klingt poetisch, ist aber nicht nur poetisch, sondern auch physikalisch gemeint. Das sind die 10 Schritte zur Gelassenheit. Um sie Ihnen nochmal vor Augen zu führen, damit Sie die gut behalten können. Erstens, nachdenken über die Phasen des Lebens, um sich einzuordnen. Zweitens, nachdenken über das Älterwerden im engeren Sinne, um darauf gefasst zu sein. Drittens, die Pflege von Gewohnheiten. Viertens, der Genuss von Lüsten. Fünftens, die Stärkung der Hinnahmefähigkeit. Sechstens, viel Berührung. Siebtens, viel Beziehung. Achtens, viel Besinnung. Neuntens, Besinnung auf die Grenze des Lebens. Und zehntens, Besinnung auf das, was darüber hinaus sein könnte. Das war's. Sie haben's. Hoffe ich. Danke.